Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der So geht Show. Heute, mein Herzenstraum ist in Erfüllung gegangen, wir sprechen über Fortuna. Das heißt, wenn du Fortuna nicht magst, dann mag ich dich sowieso nicht, dann kannst du eh schon mal vergessen. Wenn du aber auch Fußball nicht magst, dann ist das vielleicht nicht das Richtige für dich. Wenn du aber Fußball magst und Bock hast, etwas darüber zu hören, wie man mit Leidenschaft einen Podcast macht, was da so an Aufforderungen, an Herausforderungen und so weiter auf einen lauert, dann bleib doch einfach dran. In etwa 15 Sekunden unterhalte ich mich mit Thorsten und Andreas von Gebrabbel Rot-Weiß. Es geht um Fortuna Düsseldorf. Primär geht es aber vor allen Dingen darum, dass ich wissen möchte, hey, was für eine Leidenschaft braucht man? Was für eine technische Voraussetzung? Wie macht man das, einen Podcast zu machen im Duo? Talk. Bleibt einfach dran. Wir sehen uns gleich. Ciao.
Bereit für die So geht Show? Die Show, die Wissen teilt? Mach dich bereit für diese neue Folge. Los geht's.
So. Danke, dass du dran bist und danke, dass du uns zuguckst. Könnte heute ein bisschen anders sein als sonst, weil wir das erste Mal, dass es die Premiere zu dritt sind. Bei mir heute Andreas und Thorsten. Wir sprechen über Gebrabbel Rot-Weiß. Wir sprechen über den Fortuna-Podcast. Schön, dass ihr da seid. Lasst mich anfangen mit einer Frage und wer euch kennt, bin jetzt sehr gespannt, wer von euch zuerst antwortet. Ne? Genau. Warum macht ihr das? Wie seid ihr auf die Idee gekommen, aus Leidenschaft einen Podcast zu machen?
Du hättest nicht sagen sollen, wer zuerst antwortet.
Da fühlen wir uns herausgefordert.
Genau. Ah, es macht dann gar keiner. Okay.
Ja, aber ich habe natürlich auf Thorsten gewartet.
Ja, ist klar. Aber im Podcast funktioniert es eigentlich genau umgekehrt. Ne? Da können wir gar nicht genug sprechen und fahren den anderen immer in den Mund. Aber na gut. Okay, ich antworte. Wie war die Frage? Nein, kleiner Spaß. Ja, hallo erstmal übrigens und vielen Dank für die Einladung. Ja, wie viel Leidenschaft braucht man? Naja, ein bisschen Leidenschaft schon. Die hatten wir natürlich schon vorher als Fortuna-Fans, würde ich behaupten. Und ja, warum macht man das? Die gemeine Antwort ist Geltungsbedürfnis, aber ein bisschen mehr gehört vielleicht auch noch dazu. Ich glaube, so die Triebfeder für uns war, dass wir das Gefühl hatten, dass es im Rahmen Fortuna Düsseldorf, in der Bubble oder wie man es heutzutage auch nennt, einfach noch ein bisschen Platz gab für mehr Podcasts. Denn ich finde, das Angebot ist eigentlich immer noch da relativ überschaubar, sagen wir mal gemessen. Also klar, wir sind jetzt nicht bei München oder Schalke, aber gemessen an der Größe des Vereins hatten wir das Gefühl, da fehlt noch ein bisschen was. Und wir hatten aber auch das Gefühl, ich denke, so fair muss man sein, da fehlt auch was, was uns so hundertprozentig gefällt. Also inhaltlich, aber auch stilistisch.
Ja, und vor allem auch der Punkt, den wir halt für uns rausgefiltert hatten, war, wir sind eh immer unterwegs und erzählen es unseren Freunden und Frauen und wem auch immer, wird viel über Fortuna gesprochen. Den Kanal kann man ja nutzen, wenn man es eh erzählt, kann man es auch in der Mikro tun. Und sagen wir mal, die Anekdötchen, die sich dann insbesondere auf den Auswärtsfahrten so ergeben, die sind meistens auch ganz interessant, glauben wir zumindest, dass sie vielleicht auch noch mehr Leute als unser direktes Umfeld dann interessieren würden.
Okay, wir sind jetzt in der Nähe, also Samstag, Leute, übrigens gewinnt Fortuna, wird Fortuna einen Sieg erringen gegen den FC Köln. Und da bin ich mir sehr sicher. Dann wird es die 54. Episode sein. So, das bedeutet, ihr macht das jetzt nicht seit 3 Wochen. Ja. Ich weiß es deswegen, weil ihr Ali Alberts in einer eurer Sektionen ja als, habt ihr ja vorgestellt in der 53. Und ich höre es natürlich. Und ich erinnere mich übrigens auch, ich hoffe, Thorsten, dass das mit der Wurst, mit dem Knorpel klargegangen ist und du keine bleibenden Schäden zurückbehalten hast. Leute, hört es euch einfach an. Ihr findet es in den Shownotes. Da wisst ihr, wovon ich rede. Also, was ich aber sagen möchte ist, könnt ihr euch noch erinnern, ihr fahrt immer mit dem Zug, wenn ich es richtig verstanden habe, oder in der Regel fahrt ihr gemeinsam mit dem Zug zu Auswärtsspielen oder häufig, habt ihr dann da gesessen und gesagt, naja, es gibt halt überhaupt keinen Podcast, der cool ist, lass uns mal einen machen. Wie ist das angefangen?
Ja, also wir wissen ziemlich genau, welche Auswärtsfahrt es war. Ja. Denn es, also uns gibt's jetzt, um das zu verorten, 54 klingt viel, aber wenn du natürlich jede Woche über ein Fußballspiel berichtest und so weit im Pokal kommst wie die Fortuna letzte Saison, dann kommen da natürlich eine ganze Reihe Folgen zusammen. Darum, uns gibt's eigentlich erst in Anführungszeichen seit etwas mehr als einem Jahr. Aber dafür umso intensiver. Und ja, wann ist das alles entstanden? Es war das Auswärtsspiel in Nürnberg in der Saison 22, 23. Also ein ganz, ganz tristes Auswärtsspiel. Eine ganz mühsam.
War das Pokalspiel, oder?
Aber selbe Rückrunde. Das war das Ligaspiel. Ich glaube, 2-0 haben wir am Ende verloren. Und wirklich, also ganz blutleere Leistung, wie man sie so unter Daniel Thune eigentlich selten kannte. Das heißt, wir hatten sehr viel Zeit, uns mit anderen Dingen zu befassen an dem Tag, weil das Spiel gab es nicht her, dass wir uns da drüber unterhalten wollten. Und wir waren halt eben, dieses Thema, was ich eben angeschnitten hatte, wir waren halt eben da schon so länger, hatten wir das immer mal so im Hinterkopf, so ja, irgendwie, also uns fehlte so ein bisschen so dieses, die Eindrücke von vor Ort, und aber auch, sagen wir mal, so eine gewisse positive Energie auch im Zusammenhang vielleicht mit Fußball und Fortuna Düsseldorf zu verbreiten. Denn eine Sache, die, also oder zwei Dinge, die ich eigentlich bei vielen Fußball-Podcasts empfinde, ich finde, teilweise wird das Thema einfach viel zu ernst genommen. Es ist halt Fußballfreunde und wir sind hier zum Spaß. Und manchmal wird es halt, ne, also ich weiß, die ganzen Bill-Shankly-Sprüche und so weiter, die kenne ich auch, wie ernst Fußball wirklich ist. Und das ist ja auch alles ganz schön. Aber in Wahrheit ist es ja etwas, was Freude bereiten sollte. Und wenn man halt da immer sehr stark mit einer negativen Einstellung, mit einer negativen Attitüde rangeht, dann finde ich, ist das so eine unangenehme Energie, die manchmal so verbreitet wird. Und ich finde, das fehlte mir so ein bisschen. Also das heißt ja nicht, also nur weil wir sagen, wir gehen grundsätzlich positiv an die Dinge ran, das heißt ja nicht, dass wir deshalb jetzt alles super finden oder nichts kritisieren oder ähnliches. Aber wir hatten so das Gefühl, wir wollten etwas liefern, was halt eine positive Energie liefert, aber auch eben, sagen wir mal, den Mehrwert bietet für die Leute, die zum Beispiel nicht zu den Spielen reisen. Ja, also das Spiel selbst habe ich im Fernsehen gesehen. Da bieten wir vielleicht den Mehrwert, dass wir, weil wir natürlich auch sehr viel Erfahrung haben, auch eine gewisse Analyse machen können, die etwas tiefer geht als das, was man im Fernsehen oder im Kicker bekommt oder auf anderen Plattformen. Aber eben, dass wir auch diese anderen Eindrücke, ne, du hast über die Wurst eben gesprochen, die Anreise, denn die Erfahrung lehrt, meistens passieren gerade auf Auswärtsfahrten immer ein paar kuriose Begebenheiten, ne? Und wenn man die Augen offen hält, dann sieht man meistens unterhaltsame Dinge. Und wir dachten so, diese Mischung aus einerseits unseren Eindrücken vor Ort, diesem drumherum, aber auch unserem Erfahrungsschatz, weil wir eben auch, ich sag mal, zu einem Namen wie Jörg Alberts haben wir halt schon Gedanken und auch Erlebnisse, die wir damit verbinden, wenn vielleicht auch nicht über seine gesamte Karriere, wie wir ja in der Folge rausgestellt haben und so. Und das war so, das waren so die Dinge, wo wir gesagt haben, ja, das sind so die Fixpunkte, die könnten wir uns gut als einen Podcast vorstellen. Und ja, dann auf der Rückfahrt haben wir gesagt, so, jetzt nehmen wir uns mal einen Zettel, wobei wir alle wissen, heutzutage nimmt man irgendwie die Notizen-App im Telefon. Aber wir machen es jetzt mal romantisch. Wir haben einen Zettel und einen Stift genommen und jetzt schreiben wir einfach mal auf, was braucht man eigentlich, um so einen Podcast zu machen und was steckt denn da dahinter? Einfach mal, wie man das so macht, mal so eine Liste und sich das mal durch den Kopf gehen lassen. Und wie würde man das aufziehen?
Ja, und dann sind wir zusammen in Urlaub gefahren. Einige Zeit später sind wir zusammen in Urlaub gefahren und haben eine längere Wanderung mal genutzt, um uns dann auch noch einen passenden einen passenden Namen für das gesamte Projekt zu überlegen. Und da wir natürlich nicht alleine in Urlaub fahren, sondern mit ganz vielen anderen Menschen, unter anderem meiner jüngeren Schwester, die zeichnerisch einigermaßen begabt ist, dann haben wir ihr direkt gesagt, so, hier ist Urlaub, hast ein iPad dabei, mach mal Logo. So. Und so fügte sich dann eines zum anderen. Thorsten musste nach einer Woche abreisen. Er schickte mir dann zwischendrin mal den ersten Teaser zum Podcast, den wir vorab aufgenommen hatten, zu. Ja, und dann war das Baby geboren.
Genau, man kann sagen, wir sind auf dem Berg rauf ohne Namen und kamen vom Berg runter und hatten einen Namen.
Oh, das ist ja schon quasi gleichnishaft.
das war jetzt echt nicht meine Absicht.
Ja, man weiß es nicht, Okay, sehr, sehr cool. Wie ist euer technischer, medialer Background? Ich weiß gar nicht, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Kommt ihr aus dem Bereich? Also, Annie, du hast ja eben gesagt, wo du bist aktuell. Und dann könnte man vorstellen, okay, das hört sich jetzt nicht gerade nach Medienagentur an. Also, damit meine ich deinen Arbeitgeber vermutlich, wo du jetzt gerade sitzt. Und Thorsten, keine Ahnung, habt ihr da ein Background oder habt ihr einfach gesagt, ja, fuck it, lass uns mal starten?
Also, kein Background. Genau, ich beginne mal. Ich bin Bankkaufmann gelernt. Und ich habe eine gewisse technische Affinität, dass ich gerne technische Spielzeuge und Dinge so um mich herum habe mit allen möglichen Schnickschnack. Aber ich sag mal, derjenige, der sich für die technische Seite dann bei uns herauskristallisiert, ist dann doch eher Thorsten. Irgendwas gepiepst, ne? Ich hab's irgendwie piepsen hören, aber ja, und sag mal, Thorsten ist dann derjenige, der eher im Kontext IT vielleicht noch unterwegs war und ist, und da darf er dann sich auch um die Feinheiten dann kümmern.
Andi, ganz kurz, ein sehr feines Öhrchen, es war meine Klimaanlage, weil hier ist sehr warm.
Okay.
Klimaanlage, der feine Herr.
Nee, der warme Herr, ich bin alt und ich darf, mir ist sehr schnell warm und mir ist nicht gerne warm und von daher ist das Thema.
Ich weiß, dass der Andi auch eine Klimaanlage in seinem Schlafzimmer hat, also so gesehen. Nur ich hier in der Großstadtwohnung, ja, da geht
natürlich,
das nicht.
Natürlich.
Wie auf Mallorca.
Ja, exakt. Großstadtwohnung. Weil du in einem Medienloft wohnst, weil du von da kommst. Da waren wir gerade
stehen geblieben. Nee, also auch bei mir gibt es keinen Medien-Background. Ich wohne zwar in Düsseldorf, aber ich bin eigentlich Projektmanager in der IT. Aber natürlich gibt es eine gewisse technische Affinität, wie bei Andi auch. Die erstreckt sich bei mir auch auf die Softwareseite, weil ich halt jetzt auch in der Softwareentwicklung tätig bin. Und so war es dann in der Tat naheliegend, sich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Aber letztendlich ist das alles autodidaktisch, was wir da gemacht haben. Also klar, man kann sich ja heutzutage über vieles informieren, holt sich auch immer mal Tipps von Leuten, die vielleicht hier und da ein bisschen Ahnung haben. Aber grundsätzlich ist das schon alles selbst erarbeitet. Und das war eigentlich auch immer unser Ziel, dass wir gesagt haben, also neben diesen inhaltlichen Komponenten, wenn wir das machen, dann wollen wir es aber auch halbwegs vernünftig klingen lassen, weil wir beide eigentlich, glaube ich, sehr passionierte Podcast-Hörer so sind und da den Unterschied zwischen einem, ich sag jetzt mal, ins Business-Headset reingequatschten Podcast und einem sauber mit Mikrofonen aufgenommenen durchaus, also man kann das hören und vielleicht auch unterbewusst fühlen viele Leute das so, ach ja, den Podcast finde ich anstrengend zu hören. Und das liegt nicht immer am Inhalt, sondern das liegt manchmal eben auch daran, dass es klangtechnisch nicht so immer so
ideal. Jetzt weiß ich auch, warum du so, Leute, ganz kurz, ich erinnere gerade, ihr habt eine Serie gemacht, was aus Dresden live? Mhm. Was war die, ne? Wo, ich weiß gar nicht, wer von euch beiden, nein, ihr habt, glaube ich, die ganze Zeit gesagt, ist so ein Rauschen im Hintergrund und das, dann habt ihr das auch direkt thematisiert, ich erinnere mich. Bevor ich jetzt gleich zu der Frage komme, die ich unbedingt stellen möchte, wie haben eure Partnerinnen reagiert, als ihr gesagt habt, wisst ihr was, wir machen jetzt nochmal so zwei Stunden Podcast jede Woche mit noch ein bisschen Schnittprogramm und so weiter. Da war bestimmt die Feier groß. Möchte ich aber vorher wissen, jetzt habe ich ja zumindest die Ausrede, dass ich so tue, als wäre das hier ein Business-Podcast im Großen und Ganzen. Das heißt, ich kann so tun, als würde ich jetzt irgendwie für mein Business was tun. Da wir jetzt aber alle ja nicht jetzt so wie Stefan Raab, die in drei Tagen, was hat er jetzt, 1,9 Millionen oder was Follower? Ich weiß nicht, wie weit ihr seid. Also ich weiß es schon, weil ich eben noch geguckt habe, aber ich weiß, wie weit wir sind.
Wir sind knapp drunter.
Knapp drunter, ja, sehe ich genauso bei mir auch.
Er hat meinen Accountnamen geklaut, möchte ich an dieser Stelle betonen.
Natürlich, natürlich.
Nein, mein Instagram-Account-Name ist
The Real Matt, meinst du? Kartoffel.
Ja. Und jetzt hat er sich The Real Stefan Raab genannt. Ja, also, sorry, aber.
Da würde ich mal über rechtliche Schritte nachdenken.
Ja, es ist alles schon beim Anwalt.
Sehr, sehr gut. Bevor wir das tun, aber zurück zu der Frage. Es ist ein Riesenzeit, also es ist ein Zeitaufwand. Es muss der Schnitt gemacht werden. Ihr müsst, und wir sprechen ja nicht hier von einer Viertelstunde, wir berichten kurz über das, was wir gesehen haben, sondern wir sind ja bei teilweise 2 Stunden. Also oft sind es 2 Stunden, die man hört. Das bedeutet Material vermutlich 3, 3,5.
Ja, so viel, so radikal schneiden wir nicht. Aber es ist auch kein One-Take, also mit Sicherheit nicht. Das ist einer auch der Gründe, warum wir tendenziell mehr auf ein Audioformat setzen, weil man da natürlich leichter optimieren kann, als jetzt in so einem Videoformat, wo halt so ein Versprecher oder die beliebten Äs halt alle zu hören sind. Ne? Da kommt man dann nicht drum herum. Und ich habe leider inzwischen so eine gewisse Abneigung gegen Äs entwickelt, die ich auch im Alltag, mein Gehör, weil ich so viel schneide, hört immer Äs von Leuten und es macht mich leider manchmal wahnsinnig. Das ist eine Downside des Ganzen, ja.
Das bedeutet, wenn ihr beieinander sitzt und rein fiktiv Andreas sagt hin und wieder sagst du dann dann ist das da, wo du sagst, nee, Schnitt. Und weil mich nämlich genau zu Andi zu einer Frage bringt, gibt es Momente, wo ihr euch so uneins seid, dass ihr sagt, boah, geht mir nicht auf den Sack, und das müsst ihr natürlich rausschneiden. Passiert sowas?
Selten. Wir sind uns, sagen wir mal, in Fußballdingen sind wir uns sehr häufig sehr einig. Es gibt andere Aspekte unseres Lebens, sei es dann musikalisch oder sonstige Dinge, wo wir uns durchaus mal, aber immer sehr liebevoll in die Haare bekommen. Also Thorsten, vielleicht einmal als Background, Thorsten und ich kennen uns seit 1998, das sind eine Menge Jahre, also mehr als 25 sind's, und sind seit 99 bis spätestens 2000, würde ich auch dann sagen, eng befreundet. Da weiß man, wie der andere so ist, und dann kann man es meist, also wenn das nicht mit uns beiden auf einer persönlichen Ebene gut harmonieren würde, dann würden wir, glaube ich, den ganzen Bums auch nicht machen. Nee, aber das ist irgendwie. Nein, das passiert nicht.
Also wir haben definitive Old Couple Vibes, glaube ich, für außenstehende Personen in manchen Situationen. Ich muss aber schon dazu sagen, ich bin schon ein bisschen despotisch bei Aufnahmen. Das würde der Andi natürlich niemals aus Höflichkeit hier zugeben, aber das ist mir durchaus, also so viel Selbstreflexion habe ich, dass ich mitunter auch mal etwas harsch drauf aufmerksam mache, dass gerade da, sagen wir mal, mehr Sprechdisziplin notwendig ist. Fällt mir nämlich gerade aktuell ein, weil wir das letzte Woche im Zug hatten. Da hast du immer in meine Takes reingequatscht.
Ja, du hast so viel Unsinn erzählt.
Ja, genau. Nee, aber also ich sag mal, das passiert alles auf einer Ebene, sagen wir mal, wie das in der Fußballmannschaft passiert. Während der Aufnahme, da ist es nicht immer mit viel Zucker obendrauf, sondern weil man halt im Aufnahmeflow steckt. Aber hinterher sozusagen ist das, also ist schon klar, wie es gemeint ist, hoffe ich zumindest. Ne? Also
ich weine meistens erst zu Hause.
Ja, leise in die Kissen, ich verstehe. Ja, kenn ich.
Meine Frau kommt dann und sagt immer, war Thorsten wieder gemein zu dir?
Ich glaube, schlimmer ist es, wenn wir gemeinsam FIFA spielen. Da sind wir viel gastiger zueinander.
Ja, wer das jetzt kurz wissen will, es gibt auf Twitch Gedaddelrot-Weiß. Ich habe mit meinem Sohn auf FIFA gespielt und ich habe etwa 3.417:0 verloren. Also jedes Mal, keine Ahnung warum. Könnte damit zusammenhängen, dass ich da richtig scheiße drin bin. Und ich hatte die falsche Mannschaft natürlich jedes Mal. Ne? Will aber sagen, und genau das meine ich jetzt. Jetzt passiert ja Folgendes. Ihr habt mit dem Podcast gestartet und also ich habe so das Gefühl, dass es so langsam, wie soll ich das sagen? Nee, Auswüchse sind das falsche Wort.
Medienempire ist das Wort.
Medienimperium
ist das Wort, das du
suchst. Das Medienimperium habe ich gesucht, exakt, ganz genau. Und dann sind wir bei der Frage von eben. Es ist, glaube ich, immer noch Idealismus. Was sagt das Umfeld? Geht das dem nicht vollkommen furchtbar auf die Nerven?
Ja, ich glaube, da beginne ich mal. Ich bin sehr, sehr froh. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder und einen Hund und einen Fulltime-Job. Und ich bin sehr froh, dass meine Frau mich kennengelernt hat, als ich schon immer zur Fortuna gegangen bin. So. Und es war dann jetzt, als wir den Podcast angefangen haben und wir deswegen halt, oder insbesondere ich, dann doch noch 1, 2, 3 Auswärtsspiele mehr dann gemacht habe, weil in der Vergangenheit konnte ich dann immer mal sagen, ach, Rostock, da kann ich gar nicht an dem Tag, schade, schade, schade. Oder irgendwie, keine Ahnung, Thorsten, weil vorletztes Jahr, war zweimal innerhalb weniger Wochen in Magdeburg, einmal beim Pokalspiel und einmal beim Ligaspiel. Da habe ich dann mit meiner Frau damals zusammengesessen und gesagt, okay, ich verstehe, dass das nicht beides geht. Welches Spiel passt denn besser? So, ne? Also solche Dinge muss ich immer noch Rücksicht nehmen, aber meine Frau ist da extrem supportive und auch dieses Thema, ja, jetzt spielen wir noch einmal die Woche irgendwie online miteinander, gegeneinander. Da habe ich auch erstmal so ein bisschen so einen komischen Blick bekommen, so, aha, okay, muss das sein?
Das hat sich fast jetzt schon wieder ausgedacht.
Ne? Genau. Und ist aber jetzt, mittlerweile ist es jetzt erstmal legitimiert. Die Frage ist, werden wir das jetzt für immer weitermachen? Wenn nicht, wird meine Frau sicherlich nicht die Erste sein, die dann sagt, oh, das ist aber schade, dass du donnerstagsabends dann jetzt 1,5 Stunden mehr Zeit hast. Ne? Aber ja, ich nehme meinen Sohn regelmäßig mit, der hat eine Heimdauerkarte, auswärts war er in der Vergangenheit auch immer mal wieder mit dabei. Also die Leute wissen Leute im Wesentlichen meine Familie wissen halt, dass mir das wichtig ist und dass ich das auch durchaus als Ausgleich zu meinem bürgerlichen Leben so benötige. Und dann soll der Papa sich doch bitte im Stadion abreagieren und nicht zu Hause.
Ja, was er auch
eine
tut.
Eine Menge Fragen dazu, aber bitte Thorsten erst du. Wie sieht's bei dir aus?
Aber bei mir ist es einfach. Ich bin ungebunden und mit Fortuna verheiratet.
Leute, wir haben es nicht abgesprochen. Ihr könnt es bestätigen. Das ist die Brücke, auf die ich jetzt gerade wollte. Und zwar, um euch mal so ein Bild zu geben. Und ich weiß, dass da draußen zum Thema Fußballfans jetzt nicht nur Fortuna eine ganz, ganz Menge ganz, ganz krude Ideen teilweise unterwegs sind. Nämlich, das sind die Typen, die immer am Zaun stehen. Natürlich oberkörperfrei. Und natürlich außerdem die Arme hoch. Und das möchte ich wirklich keinem empfehlen, daneben zu stehen, aus leidvoller Erfahrung. Aber ich will darauf hinaus, wenn es, wie Thorsten auch gesagt hat, verheiratet mit dem Fußball. Es gibt zum Beispiel diesen Begriff des Allesfahrers. Und das sind die Leute, die halt nicht nur zu Hause immer dabei sind, sondern die halt auch nach Magdeburg fahren, und zwar zweimal. Und zwar nicht, weil Magdeburg so schön ist, vielleicht nicht, sondern weil das eine Liebe zum Fußball ist. Und das bedeutet, Auswärtsspiel Samstagabend ist morgens, wenn es gut läuft, samstags in Zug oder wie auch immer hinkommen. Übernachtung, Sonntag irgendwann zurück. Wir sprechen also von 2 Tagen, die weg sind. Von Sonntags- oder Montagsspielen, die es ja nicht mehr gibt, mal ganz abgesehen. Nehmt uns mal mit, so alles fahre, ihr seid ja dann welche, was sind das für Menschen? Das ist, glaube ich, jetzt gar nicht Fortuna-spezifisch, sondern ich vermute, dass das in jedem Verein, wo wirklich eine breite Fanbase da ist, dass das so Leute, so komische Exemplare sind.
Also es gibt ja verschiedene Kategorien. Also früher waren wir fast alles Fahrer. Das ist noch eine Subkategorie. Aus der haben wir uns eben jetzt durch den Podcast, Andi hat eben ja schon so
Moment, ein bisschen erzählt. Stopp. Wo ist der Unterschied? Weil ich möchte es wissen, aber wo ist der Unterschied?
Naja, der fast alles Fahrer, der oder die fast alles Fahrerin, die setzen halt auch hin und wieder mal ein Spiel aus. Und das haben wir
früher.
Ja, das kann man so oder so sehen, aber es ist durchaus möglich, dass wir mal nicht nach Erzgebirge Aue früher gefahren sind. Und das hat sich jetzt im Grunde durch den Podcast mehr oder weniger offiziell erledigt. Seit dem Podcast sind wir eigentlich Allesfahrer. Da muss uns schon schwere Krankheit dran hindern, dass wir nicht zu einem Spiel fahren. Und das ist also die Kategorie, Menschenschlag, in die wir uns jetzt begeben haben. Und natürlich ist es schon ein bisschen wahnsinnig, das alles zu tun. Es hat definitiv mit Leidenschaft zu tun. Ich glaube, es hat aber auch damit zu tun, dass man, ich glaube, es gibt ja viele Dinge, die Menschen einfach, ich möchte nicht sagen süchtig danach werden, aber ich denke gerade an Tattoos oder sowas, dass wenn man da einmal mit anfängt, dass es viele Menschen gibt, die halt da gerne dann das Nächste und das Nächste und das Nächste machen. Und ich finde, so ist es mit diesen Fahrten auch. Man erlebt halt was. Es geht jetzt nicht um Krawalltourismus oder solche Dinge, sondern es geht darum, halt dann auch mal eine Stadt wie Dresden kennenzulernen und auch ein bisschen kennenzulernen, wie die Menschen da eigentlich ticken. Das ist nicht bei jedem Spiel so. Es gibt halt auch Auswärtsspiele, da fährt man mit dem Auto rein und wieder raus. Da ist das Stadion sozusagen draußen neben der Müllkippe. Da passiert gar nichts. Grüße an Mainz. Da kriegt man halt von der Stadt einfach nichts mit. Das ist dann als kulturelles Erlebnis jetzt nicht so sonderlich herausragend. Aber wenn man wie ich zum Beispiel unter der Woche nach Magdeburg fährt, dann hat man natürlich Zeit, weil ich dann, wenn ich alleine fahre, normalerweise einen Zug nehme und da übernachte, dann kann man halt auch mal in der Innenstadt ein bisschen auf dem Weihnachtsmarkt rumlaufen. Und dann kriegt man ja so ein bisschen Gespür für die Menschen. Also natürlich jetzt nicht intensiv, aber ich finde das sehr interessant, halt diese einzelnen Städte. Und es gibt natürlich noch übrigens die extremere Variante des Groundhoppers, der dann losgelöst von seinem eigenen Verein ja nun wirklich das exzessiv als Hobby betreibt, am Wochenende möglichst viele Fußballspiele zu besuchen. Zu der Kategorie würde ich uns jetzt nicht zählen, auch wenn es bei uns mitunter schon mal vorkommt, dass wir auch mal ein Fußballspiel besuchen, das jetzt nicht Fortuna Düsseldorf Beteiligung der ersten, zweiten oder anderen Mannschaft hat. Aber das gibt es natürlich auch.
Wenn ich es richtig verstehe, dann, wenn du sowieso da bist, Bayer Leverkusen oder sowas. Aber bevor, Andi, wie bist du, was ist Allesfahrer, was bedeutet das für dich?
Viel Zeit vor allem. Also es ist Ja, Thorsten hat das schon richtig gesagt. Es hat so einen gewissen Suchtfaktor. Es hat natürlich was damit zu tun, dass man einfach Menschen erlebt, die Reise. Die Stadt ist meistens relativ egal. Also mir zumindest. Ne? Also ob ich jetzt nach Fürth fahre oder nach Nürnberg oder es gibt eine Menge Fußballstadien. Es ist aber, also ich habe das Thorsten, weiß ich nicht, ob ich jetzt jemals so gesagt habe, ich verbringe auch einfach gerne Zeit mit Thorsten. Wir sind halt gut befreundet.
Schön, lass mal gleich einen Short raus.
Moment. Das ist einfach... Nein, aber wir haben einfach sehr viel Spaß auf diesen Reisen und das ist natürlich auch ein Teil, dass ich mich natürlich gerne mit Menschen umgebe, die ich gerne mag und das kann man dann da auch ganz wunderbar machen und sag mal, es gibt die Fahrten, wo wir stumm 4 Stunden uns gegenüber sitzen und jeder guckt irgendwie in sein Tablet, aber am Ende haben wir uns trotzdem immer noch mal irgendwas zu erzählen und es ist wie gesagt, von fast Allesfahrer zu Allesfahrer ist jetzt nicht so der Riesensprung gewesen, ne? Und ich bete und hoffe, dass Erzgebirge Aue, wenn sie denn mal irgendwann wieder in der Liga mit uns spielen, dass das dann nicht irgendwie im Winter auf einen Sonntagabend ist, ne? Aber ich sag mal, auf der Rückreise vom Dresden-Pokalspiel, das war ein Montag, habe ich mit Thorsten im Zug meinen Geburtstag gefeiert. Ne? Also man muss halt schon ein bisschen verrückt sein, um das alles zu tun.
Leute, wenn ihr den beiden folgt, könnt ihr jetzt zurückrechnen. Dresden, der Montag, wann Geburtstag ist. Und dann erwarten alle natürlich an, die eine Taste wollen, auch da habe ich aufgepasst, Geburtstagsgrüße an Andi. Eine Sache, die, glaube ich, da draußen nicht so richtig verstanden wird und die auch, glaube ich, schwer zu kapieren ist, ist Folgendes. Ich bin zweite Liga. Und es spielt vermutlich überhaupt keine Rolle für euch, ob wir jetzt in der zweiten Liga spielen, in der ersten Liga oder über die Dörfertour Oberliga Nordrhein beim FC Kleve oder sowas. Kann mir bitte mal jemand erklären, warum das für einen echten Fortuna-Fan, / es gibt, glaube ich, noch ein paar Vereine in der Republik, wo es ähnlich sein könnte, vollkommen egal ist?
Ja, also grundsätzlich egal, so allgemein egal ist mir das jetzt schon nicht, ob wir vierte Liga oder erste Liga spielen. Aber es geht natürlich um die Leidenschaft und es ist auch eine Form von Liebe zum Verein Fortuna Düsseldorf. Und man kann sich das ja, oder ich habe gerade nicht parat, wer das Zitat gesagt hat, aber man sucht sich ja seinen Verein nicht aus, sondern ein Verein sucht dich aus. Und wenn du einmal, sag ich mal, gefangen bist von deinem Herzensclub und einfach immer diese Aufregung spürst in dir drin, wenn ein Spiel ist oder wenn es eine Meldung gibt über einen neuen Spieler oder all diese Dinge, dann ist es sehr schwer, aus der Nummer wieder rauszukommen. Man will es ja eigentlich auch gar nicht. Und diese emotionale Bindung, die sorgt natürlich dafür, dass, klar ist mir, das interessiert mich schon, ob wir gegen Bayern München oder Borussia Frei-Altenhofen spielen, aber ich bin genauso leidenschaftlich darum, wenn es um den Erfolg geht, weil ich natürlich hoffe, dass der Verein so erfolgreich und so erfolgreich wie möglich ist und so guten Fußball wie möglich spielt.
Wie, was ist dein Take da drauf? Borussia Frei-Altenhofen?
Ja, das, ich sag mal so, es gab Zeiten in meinem Leben, da bin ich nicht so viel zur Fortuna gegangen wie heutzutage. Und diese Oberliga-Zeiten gehören mit dazu. So, da war Thorsten aktiver als ich. Ich kann dir noch nicht mal ganz genau sagen, woran das lag. Ich glaube, es gibt auch einfach so Phasen im Leben, wo man halt irgendwie dann Dinge anders priorisiert und anders sieht. Und also nichtsdestotrotz, ich bin da auch einigermaßen viel unterwegs gewesen und es ist die Liebe und die Leidenschaft einfach, ne? Das ist genauso wie, man findet irgendwann die eine Frau im besten Fall fürs Leben und genauso ist das mit dem Verein, wobei es ja auch immer noch das blöde Sprichwort gibt, von der Frau lässt sich scheiden, aber der Verein, der bleibt dann dabei bestehen. Also ich würde auch sagen, ich hatte wahrscheinlich mehr Freundinnen in meinem Leben, als dass ich Vereinen zugejubelt habe. Das ist also insofern schon richtig. Aber es ist diese Liebe, die man irgendwie fühlt, du gehst ins Stadion rein und fühlst dich zu Hause, du hast irgendwie, also generell Fußball als Sport und als Spiel, ich finde das immer wieder großartig. Ne? Fast jedes Stadion, was du betrittst, hat irgendwie einen Flair. Und wenn du, Borussia Dortmund gegen PSG guckst im Westfalenstadion, dann ist das auch geil, auch wenn das halt dann nicht Fortuna ist. Ne? Und
ja. Das stimmt, verstehe ich. Nichts, was mich eben getriggert hat. Ich war einfach pisst auf die Mannschaft, und zwar auf diese Söldnermentalität. Und ich glaube, wenn ich das richtig, also zu den Zeiten, deswegen war das für mich, ne, war wirklich ein Problem von mir, weil ich dachte, okay, das sind alle keine Fortunen. Wobei, ich will jetzt gar nicht dazu tief rein, weil ich war ja dann auch keiner mehr, ne, und so weiter. Also im Sinne von, hättest ja trotzdem hingehen können, wenn du den Verein so liebst, lalala. Ich will aber auf was anderes hinaus. Kann es sein, Thorsten, dass du weitergegangen bist, weil du in der Lage bist, nur den Verein emotional gebunden zu sein, also vor allen Dingen, während Andi ja, ich erinnere an die Causa Benito Raman und sein Abschied nach Schalke, war ja bei euch Thema, doch sehr viel mehr noch emotionaler, auch bei den Spielern, was die sagen und in die persönliche Verletztheit, kann man das sagen, reingeht? Bist du, Thorsten, nicht so persönlich verletzt, wenn irgendjemand sagt, ich will endlich mal bei einem richtigen Verein spielen? Und dann
Also da ticken Andi und ich tatsächlich ein bisschen unterschiedlich. Das ist aber auch etwas, was so mit der Zeit kam, dass ich inzwischen, ich sag mal, so eine gesunde Distanz zu Spielern habe. Also das heißt nicht, dass ich denen nicht zujubel und dass ich nicht gestern Abend trotzdem bei Christos Jollis in der Champions League ganz genau hingucke, wie er so gegen Dortmund spielt. Also ich habe eine emotionale Bindung, aber einfach mit den ganzen Jahren, die man dann so Fußballfan ist, man kennt halt den Prozess. Du bist Zweitligist, deine besten Spieler werden dich verlassen. Das ist einfach so. Und wenn du von vornherein emotional das quasi abgehakt hast, dann ist mir auch relativ egal, ob der Spieler dann noch irgendeine blöde Geschichte dabei erzählt, dass er die Familie ernähren muss oder dass er schon immer als Kind in Komo-Bettwäsche geschlafen hat oder sowas. Das ist letztendlich immer dieses übliche Blabla. Ich bin sowieso auch kein Fan von so On-Field-Interviews und so. Diese ganzen PR-Interviews von den meisten Spielern sind ja relativ belanglos. Und das meine ich gar nicht böse und vorwurfsvoll, sondern einfach, weil das heute natürlich als Business so gesteuert ist. Die Spieler sind geschult, die Spieler sind angehalten, möglichst allgemeine Aussagen ohne irgendwelchen Biss von sich zu geben. Und darum kann man sich das meistens auch relativ sparen, was ich dann auch tue. Ich gucke zum Beispiel bei Live-Übertragungen kaum noch Vor- und Nachberichte. Sagen wir es mal, außer bei Fortuna, wobei da bin ich immer im Stadion, aber ich gucke auch tatsächlich die Spiele häufig, manchmal auch vorm Podcast, wenn es die Zeit zulässt, nochmal, um auch so ein bisschen das Drumherum mitzubekommen, was medial berichtet wurde. Aber bei anderen Spielen, zum Beispiel, ne, ich habe gerade über Champions League gestern gesprochen, da schalte ich wirklich zum Anpfiff ein. Also das ist mir alles vollkommen wurscht, was davor gesprochen wird, und nach Abpfiff bin ich normalerweise auch raus, außer ich bin tief emotional in einem Spiel involviert.
Andi, sehe ich da ein besser wissendes, suffisantes Lächeln?
Nee, aber ich bin, ich finde das dann so unverschämt. Also bleiben wir bei Benito Raman, ne? Also der spielt für die Fortuna, der wird wahrscheinlich einigermaßen gut bezahlt werden. Es gibt, glaube ich, keinen, der ihm im Verein, oder er war beliebt bei den Fans, ich mochte ihn auch, und dann ist das so eine Arschlochhaftigkeit, sich dann aus so einem bestehenden Vertrag irgendwie so rauszumoppern und dann hinterher nachzutreten? Das kann ich halt nicht leiden. Weißt du, das gehört sich nicht. Das hat dann, also das finde ich auch bei anderen Vereinen ganz, ganz schrecklich. Ne? Also wenn dann so, ja, dann setze ich mich halt jetzt hier auf die Tribüne und sitze meinen Vertrag aus. Ne? So, also finde, das hat dann einfach keinen guten Stil, und wenn das dann halt gegen etwas schießt, dem ich dann grundsätzlich sehr positiv zugewandt bin, dann bin ich da auch ein bisschen persönlich beleidigt. Und ich ich war sehr froh, dass wir Benito Raman wirklich unabhängig jeglicher sportlicher Einschätzung, ich wollte den einfach nicht mehr im Trikot sehen. Und das finde ich dann auch so albern. Da hast du, keine Ahnung, jetzt hast du so einen Karaman, der geht von Fortuna weg, spielt dann irgendwann auf Schalke, schießt im zweiten Spiel sein erstes Tor und steht vor der Nordkurve und klopft sich aufs Schalke-Wappen. Wo ich auch denke, was bist du denn für? Also,
Aber das ist es ja, was ich meinte. Das nehme ich halt gar nicht ernst mehr, sowas. Ne? Das lasse ich aber auch dann emotional nicht an mich ran. Also, das ist alles Gehabe. Natürlich ist das alles Bullshit.
Ja, dafür war mir Karaman dann zu egal, weißt du so. Aber das ist halt so ein, ich finde, wenn du, weiß ich nicht, jetzt guck dir Jollis an, der kommt noch zum Training und besucht die Mannschaft nochmal, der liked jedes Insta-Posting von Fortuna, der kommentiert unter den meisten Posts von Mitspielern und also ich finde, die Spieler sollten im besten Fall natürlich dem Verein ähnlich viel Liebe und positive Energie entgegenbringen, wie wir das tun. Das tun die wenigsten, aber ich hatte bei Raman halt das Gefühl, dass er das zumindest, als er bei uns war, getan hat. Und dann war meine Enttäuschung halt sehr groß.
Die Fallhöhe war vielleicht höher.
Ja.
In dem Fall, ne?
Genau. Also wenn ihr es mal rausfinden wollt, wie ist denn das so in einem Interview bei denen? Also wie läuft das in dem Duo und dem Podcast ab? Ihr findet natürlich in den Shownotes die Links und dann hört ihr euch mal, wie das genau dieses Spiel, was ich spannend finde und warum ich da gesagt habe, okay, die hätte ich gerne hier, da passiert es. So, okay, jetzt lasst uns, übrigens, ihr merkt, was Leidenschaft ist, weil das ist genau Fußball-Leidenschaft, Fortuna. Jetzt möchte ich nochmal kurz auf den Podcast zurück und zwar habt ihr angefangen, lasst es mich despektierlich formulieren, als zwei IT-Nerds, wir machen jetzt einen Podcast. Und dann, das habt ihr alle bestimmt mitbekommen, bekommt ihr eine Live-Möglichkeit im Pressebereich, eine Akkreditierung bei Dynamo Dresden.
Unsere dritte übrigens.
Ah, eure dritte Akkreditierung. Was ist da los? Wo geht's weiter? Was ist der nächste Schritt?
Ja, also erstmal zur Historie der Akkreditierung.
Oh, guckt, ja, also Leute, die ihr das jetzt hört, da ist die Akkreditierung
halt. Ja, damit hat es angefangen, der FVB Lattissen.
Geil. Wir haben ein Loophole entdeckt. Genau. Im DFB-Pokal kann man einfach nett nachfragen, ob man akkreditiert wird. Und manchmal klappt das einfach. Es ist tatsächlich bei Ligaspielen so, dass da braucht es einen Presseausweis und all dieses Pipapo. Ich sag mal so, nichts, was unmöglich zu besorgen ist, denn wenn man sich damit mal auseinandersetzt, man muss nicht Journalist sein, um einen Presseausweis zu haben. Aber grundsätzlich hatten wir schon letzte Saison die Idee vor dem Pokalspiel in Illertissen, als uns das aufgefallen ist, lass doch einfach mal in Illertissen anfragen, ob die uns als Presse akkreditieren, dann können wir nämlich in die Pressekonferenz. Und das hat geklappt und dann haben wir auch in der Pressekonferenz Daniel Thune eine Frage gestellt. Leider ist das einer der wenigen Pressekonferenz-Streams, die nicht vollständig sind. Das heißt, im Stream fehlt die Frage, aber sie ist in unserer Folge. Wir haben sie nämlich schlauerweise selber mit aufgenommen. Nur leider fehlen Daniel Thunes Augen, als er das erste Mal das Wort Gebrabbel rot-weiß gehört hat. Da hat er nämlich ganz schön komisch geguckt, was wir sehr lustig fanden. Und das haben wir dann nochmal in Unterhaching gemacht. Da waren wir dann sogar in der Mixed Zone, haben aber keine Interviews oder sowas geführt. Und jetzt für die 50. Folge bei Dynamo Dresden haben wir überlegt, ach, das wäre doch mal ein lustiger Stunt, wenn wir die Folge sozusagen mal live während des Spiels aufzeichnen. Und bei Dresden hatte man das akzeptiert. Wir haben natürlich auch inzwischen, und darauf wolltest du, glaube ich, ja auch ein bisschen hinaus, wir haben natürlich auch so unseren Kram drumherum inzwischen ein bisschen erweitert. Ne? Es gibt ein Linktree, es gibt E-Mail-Adressen und eine Domain und sowas. Das heißt, es wirkt mittlerweile alles eine ganze Ecke professioneller, dass wenn ich da mit meiner Gebrabbelrot-Weiß E-Mail-Adresse anfrage oder Andi, dann sieht das natürlich auch nach ein bisschen mehr was aus. Und ich will damit nicht sagen, dass wir da irgendwen versuchen zu blenden oder sonst was. Aber natürlich haben wir nicht gesagt, so, wir fangen jetzt alles auf einmal an, aber wir hatten immer den Plan, naja, wenn man so einen Podcast aufzieht, ist die wichtigste Sache, dass die Leute wissen, dass es einen gibt. Und dafür müssen wir ein paar Maßnahmen ergreifen. Und wir fangen halt mal mit so Social-Media-Geschichten wie Instagram oder so an, wo wir eh schon aktiv waren, wo ich schon früher meine Wursttests gepostet habe. Also das ist sozusagen nur die natürliche Weiterentwicklung des Ganzen. Und dann sind wir ja nach und nach so auf weitere Plattformen sind wir rausgegangen. Ne? Also dann irgendwann kam X oder Twitter dazu, wo inzwischen auch eine gewisse Aktivität da ist. Also das heißt, wir posten nicht nur unsere Folgen da, sondern wir kommentieren da auch aktiv, einfach weil es Spaß macht, weil Fortuna wirklich eine sehr coole Bubble hat bei X. Ja. Und das haben wir so ein bisschen stärker forciert. Seit Anfang des Jahres haben wir dann mal einen YouTube-Kanal verbunden, der jetzt noch nicht so, also da werden eigentlich nur die Folgen automatisch hochgeladen, aber jetzt zuletzt mit unseren Spiele-Livestreams, die jetzt diesen Sommer dazugekommen sind, und wir machen jetzt auch immer so ein paar kleine Promo-Videos, da ist jetzt einfach, ja, das wächst und gedeiht. Denn wenn man die Plattform einmal am Laufen hat, man muss sie natürlich so ein bisschen mit Content füllen, aber das ist jetzt auch nicht so viel Arbeit, wie man vielleicht denkt. Also die meiste Arbeit mit Abstand sind die Folgen selbst. Aber das andere ist so ein bisschen Geplänkel nebenher, würde ich jetzt sagen.
Müsste nicht dann aber jetzt mal die Pressemitteilung oder die Presseabteilung von Fortuna kommen und sagen, hey Leute, ihr habt ja zumindest für die Heimspiele bei uns auf der Bank für den Live-Ex, passiert da irgendwas? Nimmt man euch da wahr?
Also wir haben Kontakte in den Verein, hauptsächlich über den Fanbeauftragten, den Dominik Hoffmeier. Mit dem sind wir mittlerweile durchaus im engeren Austausch. Wir haben jetzt auch weite Teile des Spiels bei Hertha nebeneinander gesessen und miteinander gequatscht.
Der Dominik hat gearbeitet, der hat auf gar keinen Fall neben uns gesessen.
Natürlich.
Er hat immer geguckt, dass alles gut läuft. Ja. Nee, aber ja, also wir den Kontakt haben wir. Alexander Jobst weiß, dass es uns gibt. Unser Pressesprecher hat uns offiziell in Dresden auch mal kennengelernt mit den Worten, ach, ihr seid das. Ich weiß auch, dass eine Handvoll Menschen, die für die Fortuna arbeiten, uns hören. Also es gibt einen zaghaften Kontakt. Aber
die Tür hat eine Tasse von uns.
Genau, Daniel Thun hat eine Tasse von uns, wobei die, glaube ich, in der allgemeinen Fortuna-Teeküche mittlerweile steht. Die würde nicht jeden Morgen raus und sich denken, ach, meine Gebrabbeltasse. So, also diese Kontakte gibt es. Ich glaube, da die Menschen, die es wissen, müssen allein aus ihrer Profession heraus wissen, dass es uns gibt. Aber die lustige Frage so von wegen, ja, geben die euch denn keine Freikarten und sonst irgendwas? Nein, natürlich nicht. Also wir sind immer noch irgendwie ein Hobbyprojekt und sind Liebhaber des Vereins und im Wesentlichen Fans. Das es kommt ja auch, habe ich mit Dominik darüber gesprochen jetzt, so von wegen, ja, dass wir machen ja so viel Werbung, sagen die Leute immer, für den Verein. Die These, und die kann man durchaus vertreten, ist, naja, es kommen wahrscheinlich wenige Leute ins Stadion, weil sie unseren Podcast gehört haben. Also eher andersrum, die Leute hören unseren Podcast, weil sie im Stadion waren und weil sie Fortuna-Fans sind und weil sie sich generell dafür interessieren. Aber dass jetzt wir der Auslöser dafür sind, dass die Dauerkartenzahlen im nächsten Jahr in die Höhe schnellen, diesen Einfluss würde ich uns jetzt nicht zumessen.
Und vielleicht noch ergänzend, eine gewisse Distanz ist ja auch durchaus vernünftig. Denn obwohl wir gerade sicherlich eine sehr angenehme Phase des Fortuna-Fanlebens erleben und es jetzt, sagen wir mal, zumindest aus unserer Sicht nicht in der allertiefsten Schärfe Dinge zu kritisieren gibt, wenn man zu nah dran ist, dann wird man natürlich auch irgendwann betriebsblind und wir wollen das eigentlich gar nicht in dem Maße. Also natürlich, dass die Leute uns kennen, dass man sich austauscht, auch gerne auf Augenhöhe austauschen, das ist ganz wichtig, aber das muss man sagen, das ist so ein Gefühl, was bei Fortuna ganz gut rüberkommt, bis hin zu Alexander Jobst, das muss ich wirklich sagen, jetzt also wirklich auch aus persönlichen Gesprächen, das ist jetzt, also ich behaupte mal mit, gut, er ist jetzt nicht Präsident mehr, aber mit Uli Hoeneß würde man so nicht sprechen können. So, ne, ist natürlich auch ein anderes Kaliber, auch was der Verein betrifft, aber das heißt also, ne, es ist sehr angenehm mit den Verantwortlichen. Ich glaube aber, näher ran sollten wir gar nicht. Und wir wollen die Spiele ja auch nicht auf der Pressetribüne verfolgen, sondern, sag mal, in unserer Ecke, in unserer Loge des kleinen Mannes, wie wir sie immer nennen. Aber das führt jetzt vielleicht, das ist jetzt ein Insider. Das führt jetzt zu weit, um das zu erläutern. Nein, wir sind nicht in einer wirklichen Loge, sondern wir sind im Familienblock, weil wir halt.
Ich wollte gerade fragen, also nicht nur im 42er, sondern Familienblock des Gegenüber, ne, wenn ich mich recht erinnere.
Genau, genau.
Ja, aber nicht on purpose ausgesucht, sondern tatsächlich vor Jahren haben wir uns irgendwann mal überlegt, ja, wo wollen wir denn sitzen? Und dann haben wir uns diese Plätze ausgesucht und der Familienblock ist es dann hinterher quasi, ist es umfirmiert worden in Familienblock. Aber
wobei, Andi, man kann ja von da aus vermutlich auch deinen Bereich, nämlich das Thema Pyro und Co., viel, viel besser beurteilen und dementsprechend ist es ja auch nur folgerichtig, dass ihr genau da seid. Und lieber Klaus, damit meine ich den Herrn Allofs, ich bin sicher, dass du das hier gucken wirst. Von daher würde ich jetzt sagen, schick mal eine Fortuna-Tasse an die beiden und auch eine Presseeinladung für die nächsten zwei Jahre.
Wir können Tassentausch machen.
Oh ja.
Na, Tassentausch. Tassentausch, das ist auch, ich weiß noch nicht, was man damit machen könnte, aber das ist eine andere Baustelle. Lass uns das kurz liegen. So, jetzt hast du eben gesagt, Hobbyprojekt, verstehe ich. Aber dennoch habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass ihr durchaus eine Idee habt, dass das irgendwie schon so breiter, größer, ambitioniert sein könnte. Was stellt ihr euch denn vor? Damit Kohle verdienen irgendwann?
Ja, also
das heißt, dass Puma anschreibt und sagt, wie wäre es denn mal, wenn ihr einen Puma-Schuh in die Höhe halten würdet? Gibt es Puma noch? Ja, oder?
Ja. Puma gibt es ja, doch, also, ja. Wir sind aber Nike, wir haben einen Nike-Vertrag.
Wir sind Team Adidas, Adidas ist Fortuna.
Was denn jetzt?
Andi, da müssen wir nochmal reden.
Das, ja, Mist.
Ja, Andi hat seine individuellen Schuhverträge. Ja.
Ich verstehe, okay. Ja, okay.
Nee, also ich sag mal, realistisch betrachtet wird es immer ein Hobbyprojekt bleiben, was jetzt nicht bedeutet, dass da nicht vielleicht schon mal jemand auf uns zugekommen wäre und dass wir uns das schon mal angehört haben, was da an kommerziellen Dingen so möglich wäre. Aber ehrlicherweise, das war nicht so attraktiv, dass man so diesen ich finde, das ist halt auch eine Aussage, dass man sagt, das hier ist was Non-Kommerzielles, das ist ein Hobbyistenprojekt. Und in dem Moment, in dem er sagt, so, jetzt machen wir aber Werbung und jetzt haben wir hier die Patreon-Links, die ihr benutzen könnt, etc., ich glaube, das würde auch ein paar Leute verprellen, die finden das gar nicht so gut. Die würden sagen, jetzt seid ihr kommerziell geworden. Mhm. Ich finde, es ist einfach ein Schritt, den man sich sehr gut überlegen muss. Und das muss schon ein sehr gutes Angebot sein. Also Adidas, wenn ihr das hier hört. Also natürlich wäre es toll, wenn, sagen wir mal, eine gewisse Finanzierung für die eine oder andere Auswärtsreise da drin wäre. Andi hat es, glaube ich, eingangs schon gesagt. Ich meine, wir haben diese Reisen sowieso immer gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns in Unkosten für den Podcast stürzen, die wir nicht vorher auch schon gehabt hätten. Ja, ja. Also klar, ein bisschen mehr Kosten hat man durch ein paar Dinge, die für so einen Podcast notwendig sind. Aber es ist zumindest immer mal durch zwei Personen geteilt. Und es ist jetzt auch nicht so dramatisch, dass wir uns das dann nicht erlauben können. Aber also ich persönlich sehe es. Also ich würde mich wahrscheinlich nicht gegen wehren, wenn es wirklich so groß wird, dass man jetzt wirklich sagt, okay, es ist jetzt eine ernste Angelegenheit, das kann man mal machen. Und ich glaube, unser Anspruch ist auch, okay, wir schauen einfach mal, was geht. Und darum versuchen wir all diese Dinge, weil es auch irgendwie Spaß macht, halt ja, so Uncharted Territory, wie man so schön sagt, zu erkunden. Ne? Und einfach mal zu schauen, naja, kommt denn hier so ein Livestream, wie wir da Fußball spielen, kommt das denn wirklich an oder nicht? Und wahrscheinlich wird man hier und da auch mal vielleicht wieder was zurückschrauben, weil man feststellt, naja, das ist es jetzt irgendwie nicht. Wir haben ja auch am Podcast-Konzept hier und da auch schon was geändert, wenn man so die alten Folgen nochmal hört und so. Also wir sind einfach da, ich glaube, unser Mindset ist da einfach stetig reflektieren und versuchen zu verbessern, aber auch hinterfragen, was halt nicht funktioniert. Also wie man es, sage ich mal, im Job ja irgendwie auch macht. Und das erhält die Sache aber auch irgendwie frisch, finde ich. Und wenn man sich jetzt, also ich persönlich bin auch privat eigentlich nie eine Person, die sagt, ich habe jetzt meinen 5-Jahres-Plan und das muss genau so kommen. Wenn wir jetzt hier angetreten wären nach dem Motto, ja, aber in 3 Jahren muss das kommerziell sein, da würden wir uns einem Druck aussetzen, der, glaube ich, sich negativ auf den Spaß auswirkt, den wir einfach an der ganzen Sache haben. Und das ist natürlich der entscheidende Aspekt. Die Sache macht uns einfach verdammt viel Spaß. Und ich hoffe, dass wir das halt auch rüber transportieren können.
Kann ich dir sagen, tut ihr, das ist genau das, weswegen ich es spannend finde, warum ich den Podcast gerne höre. Das war jetzt die Schleimer-Abteilung. Andi, wie sieht's bei dir aus? Du siehst das genauso oder doch eher ein bisschen anders, um dann mal wie die Hosen so ein Trikot-Sponsor zu sein?
Nee, das ist schon, Thorsten und ich sind uns da wie in so vielen Dingen einig. Wir wollen möglichst lange auf dem Status sein, dass die Leute sagen, ja, ich kannte die schon, als sie noch in den kleinen Clubs gespielt haben. Und damals waren die noch Indie-Thorsten und Indie-Andi. Es ist tatsächlich ein Liebhaberprojekt so. Und mit allen Unzulänglichkeiten, die wir trotz der fortschreitenden Professionalisierung, die wir da in unserem Podcast haben, ne? Also wie Thorsten schon sagte, es soll vernünftig klingen. So, da besorgst du halt ein vernünftiges Mikro. So. Und ey, wenn irgendwann, keine Ahnung, die Brauerei Schuhmacher zu uns kommt und sagt, wisst ihr was, Jungs, hier kommen jeden Monat 500 Euro oder keine Ahnung, da kommt ja noch wieder der Banker in mir durch, ne? Der sagt dann auch, nee, und der sagt dann auch so, ja, ganz ehrlich, ja, da musst du irgendwie Gewerbe anmelden, da musst du darauf Steuern zahlen, da müssen Thorsten und ich irgendwie eine GbR gründen und was weiß ich was. Also dafür da muss es sich dann schon lohnen, dass man alleine den Aufwand dafür dann betreibt, ne? Also wir wollen das ja auch nicht irgendwie schwarz machen, ne? Und deswegen es soll immer noch einen amateurhaften Charme in der Professionalität, die wir versuchen zu haben. Ja,
ja, und ich meine, da haben wir ja schon viel gemacht. Man darf ja nicht vergessen, dadurch, dass wir eben viele Auswärtsfahrten machen und wir halt unter der Woche auch Jobs haben, ist unser Ziel normalerweise schon, die Folge irgendwie am Wochenende auch fertig zu bekommen. Denn unter der Woche, wie gesagt, haben wir andere Dinge zu tun. Andi muss sich da auch vielleicht auch nochmal um den Hund kümmern, seine Kinder und auch seine Frau möchte gelegentlich mal angesprochen werden. Und darum haben wir natürlich inzwischen, sagen wir mal, da auch das Territorium erkundet, wie ist das eigentlich, so einen Podcast unterwegs aufzunehmen. Im Zug, im Stadion haben wir auch gemacht. Das hat tatsächlich einen gewissen technischen Anspruch, das ist wahrscheinlich der ganzen Zuhörerschaft nicht bewusst. Aber wenn wir jetzt die letzte Folge bei Hertha, haben wir komplett im Zug aufgenommen, neben uns saßen da Menschen und haben uns komisch angeguckt, was wir da machen. Aber da hört man natürlich im Podcast nichts davon, weil nicht nur ist die eigentliche Folge zusammen.
Gewundert.
Genau, ist nicht, nicht nur die eigentliche Folge ist also geschnitten etc., sondern sie ist halt auch noch in dem Fall durch KI bearbeitet, dass wir die konstanten Hintergrundgeräusche rausfiltern. Übrigens so Fun Fact für die technischen Leute, es ist sehr einfach, so ein Hintergrundgeräusch wie ein Zug rauszubekommen. Wesentlich schwieriger in einem Stadion, wo du sagst, ich will das aber nicht komplett loswerden, das Stadion. Ich will ja, dass die Leute das hören, sag ich mal, die Aussteuerung hinzubekommen zwischen Soundkulisse und Sprache, weil wir natürlich auch da dann mit begrenztem Equipment angereist sind und so. Also ich will jetzt nicht zu tief drauf eingehen, weil das auch so ein bisschen mein Thema ist. Aber es ist hier und da technisch tatsächlich anspruchsvoller, als man denkt. Also die Heimspiele, die nehmen wir einfach per Remote, so wie wir diese Folge jetzt von dir hier aufnehmen, auf. Und ich sag jetzt mal, das ist das Einfachste. Aber eben im Zug oder Hotelzimmer und oder eine Kombination aus beiden, das ist schon ein bisschen schwieriger. Und da versuchen wir eben auch ein vernünftiges Niveau auf technischer Seite hinzubekommen. Oder, naja, die Ipswich-Folge hattest du eben genannt. Das war natürlich noch eine ganz besondere, wo ich während der Reise die ganze Zeit da Sachen aufgenommen habe. Ist jetzt auch technisch nicht alles dann toll geworden. Haben wir auch während der Folge noch live experimentiert. Und dann bin ich da halt auch mit unseren Mikros durch die Gegend gelaufen und habe da in der Londoner U-Bahn mitgesessen. Da wird man halt dann auch komisch angeguckt. Aber dieses Experimentieren, das ist definitiv Teil des Ganzen, was uns auf jeden Fall auch Spaß macht. Und wer weiß, vielleicht wird Folge 100 ja eine Live-Folge oder sowas.
Oh, das wäre doch eine schöne Idee. Übrigens, wenn du dich jetzt fragst, wie hat er das wirklich gemacht, dann gehst du einfach, also du kannst in die Shownotes gehen oder du schreibst einfach eine E-Mail an presseabteilung-abteilungtechnik@gebrabbelrotweiß oder nein, also schreib dem Thorsten einfach eine Mail, bitte.
Einfach kontakt@gebrabbelrotweiß.de.
Okay. Vergesst das mit der Presseabteilung. Wenn du dein Coaching brauchst, kannst du auch beim Thorsten buchen, wie du das machst. Ich glaube, das ist nämlich wirklich nicht ganz so einfach. Ich habe mir noch überlegt, so kurz vor dem Abschluss, weil es gibt immer eine Abschlussfrage, die mit dem Thema gar nichts zu tun hat. Vor dem haben alle Angst.
Oha, hätte ich das gewusst.
Ne? Hättest du beste Wörter trotzdem bekommen und da bin ich sehr dankbar drüber. Aber die eigentliche Arschlochfrage, die euch, glaube ich, mehr zu knacken gibt vielleicht, ist, ich möchte auf die Dichotomie eines Fanlebens hinaus. Und ich quatsche ein bisschen, damit ihr schon mal drüber nachdenken möchtet. Ich möchte nämlich von euch zwei Spiele hören. Also jeweils ein, also von euch beiden. Also insgesamt vier vielleicht oder auch nur zwei, keine Ahnung. Und zwar einmal das Spiel, wo ihr sagt, eigentlich wollte ich mich danach von der Brücke stürzen. Das war wirklich das beschissenste, abgefuckteste Mistspiel, das wird mir deswegen immer in Erinnerung bleiben. Da werde ich auf meinem Totenbett noch von erzählen können. Und natürlich auf der anderen Seite das Licht. Was war das Spiel, was ihr mit absolut größter Euphorie feiert? Und meine einzige Auswärtsfahrt mit dem Sonderzug war nach Berlin. Relegation, das werde ich niemals vergessen. Das ist nämlich für mich beides in einem. Ich möchte euch ein bisschen Zeit geben zu überlegen, weil das ist ähnlich wie jemand, der Musik mag und dann sagt, was sind deine drei Lieblingslieder? Überlegt gerne mal. Und obendrauf werde ich noch die Frage stellen, wenn es einen Fortunen gibt, nicht die Fortuna Top 11, sondern nur einen, wer ist denn das? Also Spieler oder Trainer oder so. Und ich erinnere mich an, warte schon mal auf den Sonderzug, das ist zwar ein ganz anderes Fass, aber
Okay, wir haben so intern einen Spruch, dass Sonderzug und Sonderschule, das Wort Sonder.
Ja, es könnte so eine Korrelation geben.
Genau, es gibt Korrelationen, ja. Ich war noch nie in einem Sonderzug. Ich bin auch noch nie mit einem Fanbus zum Fußball gefahren.
Boah, das ist bei mir genauso. Das,
mach das nicht.
Ja, das ist mein Gefühl, dass ich da nicht gut reinpasse.
Also das war Berlin und ich erinnere mich an Tom, hieß, was war das 2-1 gemacht von links? Was war das?
Brücker, oder?
Genau, Thomas Brücker, exakt, ganz genau. Das werde ich niemals vergessen. Was da los war, einfach unfassbar geil und das ganze Skandalding dahinter. Also das
Moment,
war.
I'm sorry.
Ja. Thomas Brücker hat das stimmt, das zweite war ein Eigentor. Das zweite war ein Eigentor.
Ja, vom tschechischen Verteidiger von Hertha.
Pickering?
Hubnik.
Aber der kam von links. Also ihr seht schon, wie nerdig wir sind. Ich glaube, wir sollten das nicht übertreiben. Aber das sind meine, das werde ich niemals vergessen, wie geil das war. Und so ein Sonderzug nochmal kurz als Info, der hält an jedem Kiosk, weil jeder Kuhtransporter Vorfahrt hat. Okay, andere Geschichte. Nun komme ich zu meiner Frage. Schattenlicht und der Spieler.
Wie wollen wir es machen? Jeder erstmal das Schlimmste spielen und dann das Beste? Oder?
Wir fangen mit dem Schlimmen an und gehen dann.
Ihr seid geübt da drin, wie ihr das macht. Dann das mal für euch.
Sag du mal, Thorsten. Ich hab zwei schlimmste Spiele.
Naja, also ich mache es mir ganz einfach. Ich reise 3 Monate in die Vergangenheit zum Relegationsrückspiel gegen Bochum. Das war einfach ein. Also ich bin, wenn ihr den Podcast hört, ich habe Beweise. Ich bin nicht mit der Einstellung in dieses Spiel gegangen. Oh, wir sind ja schon aufgestiegen, sondern ich habe nach dem Hinspiel auf die Gefahr hingewiesen, dass man sich in so einem Spiel gar nicht mal zu sicher fühlen kann, aber dass solche Spiele so eine Eigendynamik entwickeln können. Und die Gefahr habe ich gesehen, ich habe es aber für unwahrscheinlich erachtet. Ne? Also ich bin schon in das Spiel reingegangen, habe gesagt, okay, es muss sehr viel schief gehen, aber im Fußball kann sehr viel schief gehen, aber wahrscheinlich wird es klappen. Und dann war es, also ich habe selten ein Spiel mit so einer seltsamen, ängstlichen Atmosphäre erlebt. Also im Stadion selber, das war ja nicht nur die Mannschaft, die natürlich auch ängstlich agiert hat, weil sie erstmalig so richtig was zu verlieren hatte. Ne? Und es war ja wirklich ein kompletter Meltdown an dem Tag. Also die Mannschaft, auch hier ist ja immer noch in der großen Zusammensetzung immer noch dieselbe, ist ja nicht dafür bekannt, in entscheidenden Situationen zu versagen. Also, ne? Das sind eigentlich stabile Jungs größtenteils. Aber an diesem einen Tag hat einfach bei keinem der Spieler, sei es Tanaka, Engelhardt, De Weis oder Kastenmeier, bei keinem hat es richtig funktioniert an dem Tag. Keiner konnte sich gegen diese Situation wehren. Und dennoch hätten wir es im Elfmeterschießen am Ende sogar noch schaffen können. Und das am Ende, wenn ich das jetzt so sagen kann, das schwächste Glied der Kette mit Oshino dann letztendlich derjenige ist, der den Elfer verschießt, ist schon sehr tragisch und ganz wiederum. Genau, aber natürlich auch hier die tolle Reaktion der Mannschaft des Stadions. Ich glaube, es gibt bis heute keinen, der ihm da einen Vorwurf macht, weil es ist halt ein Elfmeter und der kann halt auch mal drüber gehen oder vom Torwart gehalten werden. Aber naja, das war natürlich, wenn man so nah dran ist und gefühlt hatten wir es letzte Saison einfach verdient, aufgrund der Leistung, gerade in der Rückserie. Wir hatten den Torschützenkönig in unserer Mannschaft. Wir haben Bochum an die Wand gespielt im eigenen Stadion. Und das hatten übrigens Bochum nicht bei uns. Sie haben das Spiel zwar gewonnen, übrigens niemand hat ernsthaft über diesen Elfmeter zum 3-0 so richtig diskutiert und diese blöde Regel mit den Armen beim Sprung, also bis heute war da keine Absicht von Zimmermann dabei, aber es bringt natürlich auch alles nichts. Aber die Niedergeschlagenheit nach diesem Spiel und die Folge danach am nächsten Tag aufzunehmen, war unsere schwierigste Folge ever, die wir bisher in unserer jungen Geschichte hatten. Und ich glaube, wir haben ganz gute Worte gefunden damals. Aber das ist ein Stachel, der bleibt drin. Ich glaube, Daniel Thune hat das auch ganz ähnlich gesagt. Das ist eine Narbe, die wir davontragen, an die man auch ungern erinnert wird. Und umso mehr nervt mich das übrigens medial zurzeit, dass in jedem Sportschaubericht auch am 5. Spieltag gesagt wird, nach der Relegation, dann zeigt er auch noch mal die Bilder der weinenden Leute. Ja, bitteschön.
Ja, Pressekonferenz vom FC heute auch. Ja, was glauben Sie denn, wie die Fortuna nach der halt die Fresse, wirklich. Ja.
Ich glaube, die Antwort hat die Mannschaft in den ersten 5 Spielen jetzt gegeben. Und ich glaube, das Thema können wir auch zu den Akten legen. Aber es war sicherlich eine der schmerzhaftesten Niederlagen, die ich in 30 Jahren Fortuna-Fan sein erlebt habe.
Ja, da ich mir sicher war, dass du dieses Spiel nehmen würdest, habe ich das 0-6 in Wuppertal.
Das hat dich gebrochen. Danach bist du auch nicht mehr so viel hingegangen.
Ja, das war wirklich schlimm. Und,
also du musst das einordnen, ne? Wir reden von der vierten Liga damals.
Genau.
Das war die Saison unter Slatko Petrovic, meine ich, ne? Die erste der zwei
Oberliga. Entschuldige, Thorsten, wenn ihr mal wissen wollt, wann ein Spiel mit wie vielen Minuten Verzögerung, mit welchem Schiri und mit welchem Gespann wann abgelaufen ist, dann ruft einfach mal beim Thorsten an, weil der wird es euch mit Sicherheit sagen können.
Oder? Allerdings, das ist der große Vorteil, dass Thorsten meine Unzulänglichkeiten in solchen Datierungen und wer hat da eigentlich wann wie welches Tor geschossen. Ich kann dir sagen, wir haben in Wuppertal 6-0 verloren. Es war ein Nachmittagsspiel. Wir sind oder frühen Abend. Es gab immer dieses Jahr, man soll dann möglichst frühzeitig anreisen. Nichtsdestotrotz natürlich von der Autobahnausfahrt der A46 aus nur Stau. Richtig ätzend, wie Wuppertal halt so ist. Dann so vom Gästeblock, vom Gästeeingang immer dieser Kessel, der sich da bildet, wo dann die Polizisten wild mit Pfefferspray in die Menge und also mega ätzend. Und dann verlierst du bei so einem Verein 6-0. In der vierten Liga und denkst dir so, ey, das ist doch wirklich nicht euer Ernst. Und das hat mich wirklich ein bisschen gebrochen, ja.
Ja, diese Oberligasaison war aber auch ganz furchtbar, weil natürlich alle gehofft hatten, dass nach dem Abstieg in die vierte Liga es irgendwie sportlich wieder aufwärts gehen würde. Aber wir sind ja dann in dieser Saison da im Mittelfeld rumgeplänkert. Nichts ging nach vorne. Klar, wir waren ein bisschen zu groß, um dann in Abstiegsgefahr zu geraten. Und ja, dann kommt eben so ein 6-0 in Wuppertal. Das war so wirklich so ein Tiefpunkt einfach, ne, wo man dachte, das ist es jetzt so, das ist jetzt Fortuna Düsseldorf, dass wir hier in Wuppertal 06 untergehen. Ja, Andi hat es dann hinterfragt. Ich bin stumpf bei sowas.
Ich war pisst und irgendwann ist dann auch schwierig. Ja,
ja. Nachvollziehbar. Ja, dann kommen die guten Spiele, die besten.
Ja, bitte.
Also Andi und ich haben ja ein gemeinsames bestes Spiel, ja, dann ich weiß, nehme ich dir das weg? Ich hätte auch ein anderes.
Ich glaube, ich würde behaupten, dass wir beide wahrscheinlich sehr ähnliche Spiele haben. Das
wir haben eine Top 5 gemacht, ne?
Ja. Das eine dürfte im Süden sein und das eine einigermaßen im Norden.
Ja, weiß ich nicht. Also das eine ist im Norden und das andere ist eigentlich ein Heimspiel. Aber also dann.
Ah, spannend.
Ja, guck mal. Dann. Ja,
okay, dann mach du noch mal das im Norden, das ich wahrscheinlich auch sonst genommen hätte. Dann machst du noch mal.
Eines der grandiosen Spiele der Fortuna im Norden. In Braunschweig gab es mal ein 5-5.
In der dritten Liga.
Ein 5-5 in der dritten Liga in der Aufstiegssaison. Mit zwei gehaltenen Elfmeter noch durch die Fortuna. Und
durch Michael Melker, den Torwart.
Das war ein absoluter Wahnsinn, weil wir irgendwie, ich habe mir nochmal, es gibt dazu ein YouTube-Video, was man sich angucken kann, ja, von dem Spielbericht.
Nur einen begrenzten Spielbericht. Es gibt wirklich nicht viele Bilder von diesem Spiel, ne?
Und wir machen in der, lass es die 8-8, wir liegen auf jeden Fall hinten. Wir liegen relativ früh hinten, dann kämpfen wir uns ran und dann liegen wir dann gibt's irgendwann das 4-4 und dann machen wir in der 88. Minute oder was, macht die Fortuna das 5-4, alle rasten komplett aus und dann fällt wirklich in der Nachspielzeit noch das 5-5. Und jetzt kann man sagen, ja gut, aber das ist ja mega deprimierend und irgendwie, warum ist das denn so ein ultra geiles, das beste Spiel? Ja, einfach, weil irgendwie danach war klar, okay, aber diese Mannschaft kann ja nicht aufsteigen. Ne? Also ja, haben wir jetzt nur einen statt drei Punkte geholt, aber diese Leistung und dieser Wahnsinn auf den Rängen, es gab dazu auch einen Beitrag, so eine Klickstrecke mit Fotos in der RP Online, die ist leider nicht mehr online. Ich würde es mir wünschen, weil Thorsten und ich da sehr viel drauf zu sehen sind. Und diese Verzweiflung und Freude und dieses Wechselbad der Gefühle, welches man in diesen 90 Minuten hatte, uns da sowas von ins Gesicht geschrieben steht.
Ja. Man muss dazu ja auch noch sagen, es war, glaube ich, der viertletzte Spieltag dieser Drittligasaison und mit dem Unentschieden schien es eigentlich so, als sei der Aufstieg verloren, also als wäre das nicht mehr möglich. Das heißt, wir sind nicht mit, sagen wir mal, der wohligen Erinnerung, die wir heute an dieses Spiel haben, wir sind nicht mit positiver Stimmung aus diesem Spiel rausgegangen, sondern wir haben gedacht, das war's. Heute hätten wir gewinnen müssen, nur dann haben wir noch eine Chance. Und die Geschichte ist dann anders gekommen und dann kamen auch noch mal legendäre Spiele, jetzt zum Beispiel das 2-1 in Aalen, wo wir beide auch waren.
Dennis Kader.
Dennis Kader mit dem 2-1, das uns am vorletzten Spieltag dann auf den Aufstiegsplatz vor Unterhaching damals befördert hatte, aber das wäre jetzt nicht das beste Spiel. Ich habe inzwischen auch überlegt, welches Spiel du im Süden meintest. Da meintest du wahrscheinlich das 3-3 bei Bayern München.
Richtig.
Ist aber nicht das Spiel, was ich nennen wollte, obwohl wir das auch sehr gefeiert haben, sondern tatsächlich das Relegationsrückspiel gegen die Hertha. Eines der großartigsten Fortuna-Erlebnisse. Und jetzt werden wahrscheinlich viele Leute, die mit Fußball nicht oder nur am Rande zu tun haben, werden sagen, Moment mal, das ist doch dieses Chaos-Spiel, das ist doch dieses Skandalspiel, wo ja Tausende von Menschen verletzt wurden und so. Und das ist leider ein Image, das in diesem von diesem Spiel von Hertha und ihrem Anwalt Christoph Schickhardt, ein Medienanwalt, der heute immer noch wieder im Fußballumfeld auftaucht. Und ich fauche wie eine Katze, wenn ich diesen Menschen sehe. Ist da
Emotionalität bei dir, Thorsten?
Ja, ne? Denn da wurden einfach Dinge behauptet, die so nicht stimmten. Da wurde eine ganz große Show aufgezogen, wirklich die Klaviatur des Leidens auf Herthas Seite, dass man da sozusagen um den sicheren Klassenerhalt in diesem Spiel betrogen wurde. Aber die eigentliche Story dieses Spiels ist, dass es ständig Unterbrechungen durch Hertha-Fans gab, durch Pyrotechnik, die in den Innenraum geworfen wurde. Und die Story ist auch, dass Fortuna-Fans haben einen Pfiff des Schiris als Schlusspfiff interpretiert und den Platz gestürmt. Aber von Fortuna-Seite ging niemals eine Aggression aus. Das waren feiernde Menschen. Übrigens, genauso wie wir es jetzt im Mai noch in Kiel live erlebt haben. Und da haben Leute unseren Torwart wirklich angegriffen. So, und da ist es dann kein Skandalspiel. Das heißt, es wurde medial einerseits von den Anwälten so hochgepusht, aber auch natürlich von Mehmet Scholl und Anwesenden im Stadion bei der Live-Übertragung, die komplett ihren Rahmen verloren haben, die komplett aber auch irgendwie die Bodenhaftung da fehlte, das Verständnis, was passiert hier eigentlich gerade. Hier sind Menschen, die sich freuen, hier sind nicht Menschen, die aggressiv sind oder jemanden attackieren wollen. Und hinterher, im Grunde wurde unser Aufstieg dadurch ja so ein bisschen vergrält. Ne?
Und, das Spiel sehr gut selber. An den
Spiel selber, genau. Das Spiel selber war aber als ein fantastisches Erlebnis und Maxi beißt das 1-0, ein sensationelles Weitschusstor in der ersten Spielminute. Es war spannend bis zum geht nicht mehr. So viel Emotionen in einem Spiel, wie ich selten erlebt habe. Und das geht natürlich auch so ein bisschen in Vergessenheit, wenn man über das Skandalspiel spricht. Was für ein packendes Fußballspiel das einfach war, dieses 2-2 im Endeffekt.
Ich erinnere mich übrigens, wie meine Mutter mich angerufen hat, geht's dir gut?
Ja, meine auch.
Warum? Warum rufst du an?
Genau. Ich war genauso verwundert. Wir waren jetzt nie unten damals im Rasen, sondern einfach oben auf unseren Plätzen und haben uns das Schauspiel angeguckt. Und ich habe ganz normal mit meiner Mutter telefoniert und gesagt, ich weiß nicht, was wir da im Fernsehen erzählen. Genau. Hier ist zwar ein bisschen durcheinander gerade, aber in Gefahr ist hier gerade niemand. Ne? Und das ist, aber leider ist auch dieses Image dieses Spiels bis heute haften geblieben. Und es ärgert mich halt auch irgendwie maßlos. Also, naja. Ah, jetzt kommen wir zu den Heroes, ne?
Ja, ich weiß noch die Heroes.
Ja, ich habe einen. Musst du noch überlegen? Ja,
dann fang du mal an, dann habe ich die Frage schon wieder vergessen.
Ja, ich habe unseren Hero auch, also im Podcast habe ich es auch schon mal erwähnt, dass er mein persönlicher Hero ist, nämlich auch in dem Zusammenhang, dass er vor kurzem mit einer sehr traurigen Nachricht an die Öffentlichkeit gegangen ist. Das ist nämlich Georg Koch. Das ist genau in der Zeit, in der ich Fortuna-Fan gewesen bin, in Mitte der 90er. Ich war selbst Torhüter. Das heißt, also er war aufgrund seiner sportlichen Leistungen sehr schnell mein persönliches Idol. Und ich behaupte auch nach wie vor, wenn man sich auch heute noch Leute, guckt euch YouTube-Videos von Georg Koch bei Fortuna Düsseldorf an, was der da gehalten hat. So gut ist er niemals wieder gewesen in seiner Karriere. Und jetzt natürlich vor kurzem die traurige Nachricht, dass er an Krebs leidet, vermeintlich unheilbar. Und es ihm natürlich entsprechend nicht so gut geht. Und Ja, sollte dieser Tag natürlich eintreffen, dann wird mich das wirklich treffen und es trifft mich halt auch jetzt schon, dass eins der Idole meiner Kindheit ja so sehr gerade unter einer schweren Krankheit leiden muss. Darum, Georg, auch an dieser Stelle nochmal wirklich alles Gute. Und ja, super Typ, war damals auch der Kopf der Mannschaft. Er war jetzt zwar nicht Kapitän damals, aber sportlich über jeden Zweifel haben. Und das vielleicht habe ich damals gelernt, dass man nicht zu emotional an Spielern sein festhalten sollte, weil er nach dem Abstieg dann nach Eindhoven gegangen ist. Und es hat mir schon in der Seele wehgetan, auch weil sein Nachfolger so furchtbar schlecht war, obwohl er so hieß wie ich, nämlich Thorsten Walter. Naja, also Georg Koch, mein Gott, mein Thorsten
Walter? Sagt mir gar nichts mehr.
Also blonder.
Blondierter, ja, ja. Genau. Hat in der Rückrunde des Abstiegs schon gespielt, weil sich ja Georg Koch, wir schließen den Kreis, im Derby beim FC wurde ihm das Jochbein gebrochen. Ne? Da war es Ralf Hauptmann, der ihn ja so schwer am Kopf erwischte, dass er quasi die gesamte Rückrunde, ich glaube, Hand- und Jochbeinbruch ausfiel und Thorsten Walter musste ins Tor und hat nicht gut gehalten und ist auch dann viel zu lange bei Fortuna geblieben. Naja.
Ja, ich habe jetzt auch jemanden gefunden. Also es ist nicht Gerd Z. Der
Zewe. Unser Insider.
Es ist auch ein Insider bei uns. Nein, es ist nicht Gerd Zewe, sondern ich bin ein bisschen newschooliger als Thorsten unterwegs. Ich würde Andreas Lambert sagen, weil Lumpi tatsächlich sehr, sehr, sehr lange Jahre für die Fortuna die Knochen hingehalten hat. Und was ich immer so beeindruckend fand, ist die Tatsache, dass man ihm eigentlich für jede Spielklasse, die er für die Fortuna gespielt hat, immer abgesprochen hat, dass er das dieses Jahr nochmal schaffen wird. Ne?
Ja, stimmt,
also,
ich erinnere mich.
Ja. Ist er in der vierten Liga gekommen? Ich glaube, er ist in der vierten Liga gekommen, irgendwie aus Neuss oder Grevenbroich.
Nein, er ist in der Jugend, also ist er aus Neuss gekommen, aber er wurde hochgezogen, damals zusammen mit Axel Bellinghausen.
Ja, und da hat man doch, ja, okay, vierte Liga geht, aber dritte Liga, das ist vielleicht eine Nummer zu groß. Und dann steigst du auf in die zweite Liga und dann steigst du auf in die erste Liga und dann schießt er sein einziges München. Bundesliga-Tor gegen Oliver Kahn.
Manuel Neuer?
Mhm. Okay. Er tunnelt ihn, er kommt aber von der linken Seite aufs Tor und dann gibt
ihn nicht.
Er tunnelt ihn vielleicht doch.
Nein.
Ich weiß es nicht mehr.
Ja, ich weiß.
In meinem Kopf tunnelt er ihn.
Ich glaube, Neuer hat eine Pirouette gemacht, die sehr merkwürdig aussah, wenn ich mich recht erinnere.
Er schießt flach in die kurze Ecke links. Also links stimmt. Aber er schießt flach.
Ja, er kommt auch von links, meine ich. Kommt so über einen halb linken Flügel. Naja, whatsoever. Es ist Andreas Lamberts, den ich dann auch später irgendwann mal bei IKEA getroffen habe, als ich mit unserem Sohn, als der so irgendwie so ein Jahr alt war oder sowas, bei IKEA in Karst war. Und da habe ich auch erstmal Lumpi mein Kind in die Hand gedrückt, gesagt, hier, halt mal, wir müssen ein Foto machen. Ist ja, super Typ. Ich finde ihn auch immer extrem sympathisch, wenn er bei diesen Videos, bei diesen Filmen, die Fortuna dann teilweise produziert hat, also als Panelgast auftritt mit Axel Bellinghausen und er war ja auch in Bochum beim Relegationshinspiel im Block und sowas, also ein Mensch, der so wie wir auch die Fortuna liebt und feiert und ja, Axel war auch da, der stand drei Plätze neben uns, das ist immer schön, wenn man sieht, dass diese Menschen auch ja über die aktive Karriere hinweg ja, den Verein gewogen bleiben. Ne? Nicht so wie Benito Raman zum Beispiel.
Ja. Und du hast ein Detail bei Andreas Lamberts vergessen. Er hat ja zur Hochzeit gratuliert.
Oh ja, stimmt. Oh ja, richtig. Geil. Ja, mit Robert Palikutscher zusammen. Wir haben, meine Frau und ich haben ein sehr, sehr liebevoll produziertes Video geschenkt bekommen von Thorsten und anderen Freunden von uns. Und sie waren dann auf der Geschäftsstelle bei der Fortuna und wollten dort, ich glaube, ihr wart irgendwie erst am Flingerbroich und dann, ja, an der Geschäftsstelle, ja, da ist auch noch einer. Und dann waren da Lumpi Lamberts und Palli und die haben dann auch so geil so, ja, muss ja jeder selber wissen, ob er heiratet. Also ich habe das schon vor ein paar Jahren gemacht, der Palli auch, bisher geht's ganz gut. Naja, alles Gute.
Das war sehr charmant.
Ja.
Nein, war schön, genau.
Sehr geil.
Ja, das wollte ich noch erwähnt
haben. Ich glaube, da sind wir doch bei ein Stück weit Familie Fortuna und Liebe wieder zurück. herzlichen Dank euch. Jetzt die Frage, vor der sich alle meine Gäste fürchten, weil sie nicht kennen. Wer von euch ist der Cineast und wer möchte den Musikpart haben? Wer ist eher so der Musikfan, wer der Filmfan?
Da haben wir, glaube ich, Glück, da können wir uns gut aufteilen, ne?
Ja. Ich nehm's Kino.
Okay.
Ich bin der Musikmensch.
Ja.
Okay.
Eine kurze Werbung auf Instagram unter meinem privaten Account gibt es eine lose geführte Rubrik, die nennt sich Random Movie Reviews. Da habe ich über 150 Filme in einer einzigen Story jeweils so zusammengefasst und bewertet. Also ja, ich bin der Filmtyp.
Ihr findet es in den Shownotes, wenn ihr dir das angucken möchtet. Mhm. Erst der Musiktyp und jetzt folgendes. Wenn du einem Menschen, einem intelligenten Außerirdischen, erklären möchtest,
Alf,
was Fortuna bedeutet, welches Lied soll er sich anhören?
Ich weiß leider nicht, von wem dieser Track ist, aber auch da fallen mir zwei ein.
Ja.
Der erste wäre, Fortuna ist schuld daran, dass ich so ein Arschloch bin. Das ist ein sehr schönes Lied. Und natürlich Karl Orff, O Fortuna. Das wären meine beiden Takes, ja.
Was mir da wieder, danke dir. Wenn du eins nehmen würdest, was nicht direkt mit Fortuna zu tun hat, sondern wir sind vielleicht bei, keine Ahnung, Bon Jovi oder irgend so einem von diesen Kassen. Von diesen
Living
Kassen.
On a Prayer, ja.
Ja,
Was nicht mit der Fortuna zu tun hat.
Interessant ist, dass du nichts vom Neuen Westen gesagt hast, aber es ist wieder eine andere Geschichte. Leute, googelt es einfach, vergesst, was ich gefragt habe.
Gib mir 2 Minuten, wenn Thorsten antwortet, dann...
Total gerne. Deine Frage, Thorsten, ist nicht Fortuna-lastig, sondern wir sind bei dem gleichen Außerirdischen. Welchen Film zeigst du eben, um ihm zu erklären, wie Menschen sind?
Das ist immer eine gemeine Frage. Ein Film zu erklären, wie Menschen sind. Da gucke ich vielleicht die falschen Filme. Nein, ich weiß es nicht. Oh nee, da gehe ich mal in den Animationsbereich. So, also jetzt werde ich mal ein bisschen nerdig.
Oh, dann weiß ich's.
Oh nee, da bin ich mir nicht sicher. Was
okay. Wohl? Ich wäre bei Soul.
Oh, interessante Wahl. Aber nein, ich gehe nach Japan zu Studio Ghibli und ich wähle den Film Prinzessin Mononoke. Einer der größten Animes aller Zeiten aus meiner Sicht, wo es darum geht, im Prinzip der Mensch im Zusammenspiel mit der Natur und wie der Mensch eigentlich dazu neigt, die Dinge, die ihm die Natur offeriert und gibt, durch sein eigenes Verhalten zu zerstören. Und das wäre dann zwar vielleicht nicht die schönste Nachricht, die ich dem Außerirdischen gebe, aber immerhin eine gute Warnung. Pass auf, der Mensch ist mit Vorsicht zu genießen. Denn er neigt dazu, die Dinge, die er zerstört, die Dinge, die er aufbaut, mitunter auch zu zerstören.
Ich kenne das
auch,
Ding
wenn wir die Natur nicht aufgebaut haben.
Ich kenne das Ding nicht, bitte dich aber, dass du mir den Link schickst, damit ich ihn mit in die Shownotes packen kann und damit ich mir
Netflix.
Das ja. Okay, sehr gut. Andi.
Ja, ich hab was gefunden.
The Wild Boys.
Pink. Und zwar, Thorsten kennt meine nicht so heimliche Liebe für Pink.
Oh, ja.
So What heißt der Song.
Der ist sehr geil, ja.
Und zwar aus dem Grund, So What, I'm still a Rockstar. Ne? Also egal, wie scheiße das die Saison läuft und oder wie scheiße das das Spiel ist, am Ende ist Fortuna immer noch der Rockstar und ist einfach ein großer, wilder, wichtiger Verein und scheißegal was ist.
Mega, herzlichen Dank euch beiden, ich bin total mir wäre Auswärtsspiel ist mir sofort eingefallen.
Nee, gar nicht, weil es gibt einen wichtigen Tag darin. Es ist eben nicht egal, ob wir verlieren oder nicht. Ne? Also ist ein guter Song, hat auch ordentlich Druck und sowas. Aber es ist eben nicht scheißegal, ob wir verlieren oder ob wir gewinnen, sondern natürlich will ich, dass wir gewinnen. Und ein Auswärtsspiel, ey, du sitzt 2,5 Stunden irgendwie im eisigen Stadion in Nürnberg. und dann verlierst du das und dann fährst du danach noch nach Hause. So, ne? Und das sind die schlimmsten Fahrten, wenn du so richtig desillusioniert nach Hause fährst. Und deswegen, das ist, Auswärtsspiel ist immer cool, aber es ist schon wichtig, dass wir das Ding gewinnen.
Ja, wir mögen beide diese Textzeile nicht. Allerdings, man muss natürlich auch sagen, was wir genauso wenig mögen, ist, wenn Leute fragen, ja, hat sich das denn jetzt wirklich gelohnt? Oder schön, dass es sich für euch gelohnt hat. Und darum geht es nämlich auch nicht. Es geht nicht darum, ob sich die Reise lohnt oder nicht. Und es ist halt Sport und man bekommt halt, und das ist das Spannende des Sports, man bekommt halt nicht immer das, was man möchte. Und nur dadurch gewinnt der Sport seinen Reiz. Und es ist eben nicht wie eine Opernvorführung oder eine Filmvorführung, wo man mehr oder weniger schon davon ausgehen kann, dass man unterhalten wird, wenn man sich vorher die Kritik durchgelesen hat. Und,
wie krass. Ja. Ihr seid vom Berg runtergekommen und hattet einen Podcast und jetzt haben wir vom Berg runter das Schlusswort, glaube ich. Mega. Vielen, vielen Dank euch beiden, dass ihr da wart. Hat mir große Freude gemacht und cool, dass ihr da wart. Dankeschön.
Ja, gerne und vielen Dank für die Einladung nochmals.
Dem schließe ich mich an. Macht's gut.
Hat ebenfalls sehr viel Spaß gemacht.
Danke. So, wenn du jetzt noch dran bist, danke. Weil das hat entweder Fortuna-Gründe oder Fußball-Gründe oder weil du die beiden cool fandst. Ich habe alles drei zusammen. Nächste Woche geht es wieder um ganz was anderes. Heute keine anderen Appelle. Danke dir fürs Gucken. Bis nächste Woche, Donnerstag. Nächste So geht's schon. Ciao.